Ja, wir haben heute einfach eine kleine sommerliche Herausforderung, wo wir so ein bisschen mit der Wärme kämpfen müssen. Es kommt noch eine zusätzliche Herausforderung für mich jetzt ganz spontan, weil die Sonntagsschule ausfällt. Das heißt, ich muss heute irgendwie versuchen, die Geschichte so rüberzubringen, dass auch wirklich die Kleinsten das im besten Fall verstehen, zumindest den Hauptgedanken verstehen. Marco, vielen Dank für die Anbetung. Die hat uns einfach an den Punkt gebracht, dass wir von uns selber aus nichts tun können. Ja, der Glaube kommt von Gott und diese Dinge, die wir haben dürfen, wo wir unser Leben mitgestalten dürfen, die Gaben, die er uns geschenkt hat, die kommen nur von ihm. Das heißt, ich darf mir eigentlich für das, was ich tue und mache, nicht das Ganze selbst auf die Fahne schreiben und sagen, ich bin's. Und tatsächlich werden wir uns heute, du kannst gerne schon mal die Präsi anschmeißen, danke, werden wir uns heute das Lebensbild von Abimelech anschauen. Und dieser Typ war tatsächlich kein Richter. Er war kein Richter. Und was noch hinzukommt, er passt auch nicht in dieses Schema so richtig hinein, was das Buch Richter angeht. Und das ist, fand ich für mich persönlich bei der Vorbereitung extrem herausfordernd, weil er passt nicht in das Schema hinein und trotzdem wird diesem Lebensbild von Abimelech ein ganzes Kapitel gewidmet im Buch Richter, Kapitel 9. Und der Typ macht sich selbst zum König. Er macht sich nicht zum Richter, er wird nicht berufen von Gott, er macht sich selbst zum König. Und ich fand, dieses Lebensbild wird eine perfekte Gegenüberstellung sein von dem, was wir vorhin in der Anbetung gehört haben. Und deswegen werde ich mal versuchen, diese Lebensgeschichte, dieses Lebensbild zu erzählen und nicht vorzulesen, weil ich glaube, spätestens ab Vers 20 werdet ihr hier alle weg. So, okay. Ich habe in der letzten Woche einfach mal so ganz wild durcheinander gefragt, ey, kannst du mir sagen, was diese Spirale da bedeutet? Ich glaube, die Quote war so ungefähr bei 5% von den Leuten, die mir sagen könnten, das ist so und so und so. Deswegen habe ich gedacht, okay, vielleicht sollte ich noch mal erklären, was so der Gedanke dieser Abwärtsspirale ist. Ja, das ist ganz wichtig. Und warum stehen da die Namen? Also mittlerweile, glaube ich, müsste es allen klar sein, okay, das sind die Namen aus dem Buch Richter. Und wir fangen ganz oben an. Warum haben diese Namen verschiedene Farben? Das soll so ein bisschen darstellen, dass am Anfang war der moralische Zustand des Volkes Israel und des Richters noch auf halbwegs gutem Kurs. Ja, also sie wurden, wie Marco das ja gesagt hat, sie wurden von Gott berufen in ihrer Schwachheit. Das ist wichtig, in ihrer Schwachheit berufen und sind dann durch Gottes Wirken durften sie dann das Volk Israel von den ganz unterschiedlichen Feinden befreien. Die Abwärtsspirale zeigt, dass die Moral zum einen des Volkes sinkt und zum anderen auch der Richter. Ja? Wie zum Beispiel, ich nehme jetzt ein Beispiel von Gideon der letzten Woche und von Abimelech, was jetzt gleich kommt. Gideon ist in seiner Schwachheit gestartet. Er wurde von Gott berufen und sagt, geh, mach. Er geht nachts, und weil er noch ein bisschen Angst hat und so weiter. Aber im Laufe der Geschichte merken wir, er gewinnt an Ansehen, er gewinnt an Stärke, an Überzeugung. Er schlägt das große Heer der Midianiter, vertreibt sie aus dem Land. Dann kommen die alle zusammen und sagen, Gideon, du sollst unser König sein. Und Gideon sagt einen sehr, sehr guten und wichtigen Satz: Ich will nicht euer König sein, mein Sohn auch nicht, sondern der Herr soll euch regieren. Das Problem kommt tatsächlich aber ganz kurz danach. Gideon sagt, aber diesen ganzen Schmuck hier von diesen Kamelen, der Midianiter und alles, was ihr da so eingesammelt habt, das hätte ich schon ganz gern. Das finde ich ganz schon spannend. Das würde ich gerne haben. Und dann sagen die, hey, natürlich, klar, hier, nimm das alles. Ne? Und er nimmt sich das. Und was macht er daraus? Ein Ephod? Was ist ein Ephod? Etwas zu essen. Ein Priestergewand. Ein Priestergewand, was in 3. Buch Mose wird das beschrieben, wie dieses Priestergewand auszusehen hat. Und das wird von Gott selbst beschrieben. Gott selbst beschreibt dem Mose, wie dieses Priestergewand auszusehen hat. Jetzt nimmt der Gideon diese ganzen Klamotten da zusammen und bastelt sich da irgend so ein Priestergewand, stellt das in seine Heimatstadt auf und sagt, guckt. Und das ganze Volk sagt, oh, und verneigt sich und verfällt, so sagt es das Kapitel 8, verfällt in Hurerei. Also in Götzendienst, in dem, was heißt das? Sie beten etwas an, was richtig gut irgendwie in den Glauben an den wahren Gott hineinpasst, aber sie beten den Gegenstand an. Sie beten nicht Gott an, sondern sie beten den Gegenstand an. Und das größte Problem, was der Gideon dann am Ende verzapft, ist das Ding, dass er einen Mord gegen seine eigenen Landsleute begeht. Die verhalten sich natürlich nicht so super, ne? Die lassen ihn da laufen und sagen, hier, mach dein eigenes Ding, wir gehören nicht dazu, wir werden dich nicht versorgen mit Brot und Wasser. Und der ist so sauer und er bringt seine eigenen Leute nachher um. So, und dann steht, sage ich jetzt mal, der Punkt dieser Spirale steht am unteren Ende. Jetzt kommt sein Sohn, Abimelech, ist der Sohn von Gideon, und der wird am Ende, oder wird am Anfang, andersrum, Gideon tötet am Ende seine Landsleute, also seine Brüder. Abimelech, sein Sohn, tötet am Anfang seine leiblichen Brüder. Okay, also das ist ein Punkt dieser Abwärtsspirale, ne, die wir vielleicht so verstehen, wie die Moral immer weiter sinkt, bei dem Volk und auch bei den Menschen. Okay, ich hoffe, war das verständlich? Ja? Okay, gut. So, die Situation im Land ist folgende, sie werden nicht von irgendwelchen Feinden belagert. Es kommt kein Kriegsheer von außen nach Israel rein, sondern diese Situation, die wir uns heute anschauen werden, geschieht von innen nach außen. Ja? Und Gideon zeugt mit ganz vielen Nebenfrauen, zeugt er insgesamt 70 Söhne, die, wie nennt diese Bibel das immer so schön, aus seinen Lenden herausgehen. Also der gute Mann, der hatte echt viel zu tun, der hat 70 Söhne gezeugt, aber mit ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Frauen. Und die Mutter von Abimelech kommt aus der Stadt Sichem. Und das ist auch wichtig für diesen Vortrag heute. Nach seinem Tod von Gideon, also nach dem Tod von Gideon, verfällt das Volk weiter in Götzendienst, und zwar im Götzendienst zum Baal Berit. Und dieser Name bedeutet Herr des Bundes. Könnte fast auch Jahwe gemeint sein. Okay, gehen wir mal weiter. Ich habe die Predigt heute benannt nach Floskeln oder nach Sprichwörtern, dankeschön. Hochmut kommt vor dem Fall. Habt ihr noch die Situation, vielleicht der ein oder andere im Kopf, WM, haben wir jetzt gerade auch, aber die WM 2010, das ist jetzt 16 Jahre her, in Südafrika, da sollte Deutschland in einem K.O.-Spiel gegen Argentinien spielen. So, dann ist die Pressekonferenz vor diesem Spiel und dieser hochgehypte Spieler und Trainer dann von Argentinien, Diego Maradona, sitzt auf der Pressekonferenz und dann fragt ihn ein Reporter, ja, haben Sie vielleicht irgendwie ein bisschen Respekt so, so vor den Stürmern von Deutschland, so Thomas Müller, der hatte eine richtig gute WM gespielt. Seine Antwort, wer ist Thomas Müller? Das Spiel startet, nach 3 Minuten steht es 1-0. Wer schießt das Tor? Thomas Müller. Da war die Schadenfreude natürlich riesig bei allen Leuten. Und das, man hat einfach sich so gefreut darüber, ah, dieser hochmütige Maradona, jetzt hat er eine draufgekriegt. So, ne? Aber wir wollen uns das mal heute mal anschauen, ob wir nicht aus diesem Lebensbild etwas für uns herausnehmen, anstatt Schadenfreude über den Abimelech dann zu bekommen. Wir sehen jetzt ein starkes Bild dafür, welche Auswirkungen es hat, wenn ein Mensch sich selbst erhöht. Und ich fange jetzt mal an, diese Geschichte zu erzählen. Da ist dieser Abimelech, der kommt nach Sichem in die Stadt, wo seine Mutter und seine Verwandten und so weiter leben und sagt, hey Leute, eine Frage an euch, was wollt ihr mehr? Dass 70 Söhne von Gideon euch regieren oder dass nur ein Mann über euch herrscht? Und dann kommt so ein Satz, der so ein bisschen so wahrscheinlich die Emotionen antriggern soll. Aber denkt bitte daran, ich bin euer Fleisch und Blut, ich bin euer Bruder. Und die Leute sagen, ja, klar, alles klar, wir besprechen das hier mit den Führern dieser Stadt von Sichem und wir werden mal beschließen, was daraus wird. So, jetzt gehen die und beschließen das Ganze und besprechen das Ganze und dann steht da und ihr Herz neigte sich dem Abimelech zu und sie sprachen alle zueinander und sagten, ja stimmt, also er ist ja unser Bruder, also er soll über uns herrschen. Die Reaktion daraus ist, sie gehen in das Gotteshaus des Baal Berit, also ihres Haus des Bundes, sie gehen da rein, nehmen sich 70 Silberlinge raus, geben das dem Abimelech und sagen, mach was damit. Der Abimelech nimmt sich die Kohle und sagt, alles klar, ich brauche eine Schlägertruppe. Geht mit diesen 70 Silberlingen, bezahlt er irgend so einen Haufen von Typen, die wahrscheinlich einfach nur geradeaus laufen können und ein Schwert bedienen und sagt, alles klar, jetzt kommt mal mit, wir müssen in die Stadt meines Vaters gehen. Ich danke dir. Dankeschön. Sie gehen nach Ophra, treffen dort die 70 Söhne von Gideon, die Brüder von Abimelech und bringen alle um. Alle 70. Jetzt kommt der Abimelech wieder voller Siegestrumpf zurück nach Sichem und die Leute sind derart verblendet, dass sie sagen, jo, Abimelech, wir machen dich zum König. Und sie gehen zu einem Ort, da steht dort ein Ort an der Terebinte, das ist ein Baum. Und das Interessante ist, dass sie Abimelech dort zum König machen, wo Josua bei der Landnahme von diesem Kanaan einen Stein des Gedenkens aufgestellt hat, um dass dieser Stein ein Zeugnis sein sollte für die Gesetze, dass wir uns halten an die Gesetze und Worte des Buches Gottes. Das ist schon richtig krank. Jetzt, ich habe ein bisschen was übersprungen. Genau, und jetzt, sie krönen ihn zum König, aber jetzt kommt, das ist übrigens Sichem, und hier ist ein Teil vom Berg Gerizim. Die Geschichte kommt gleich, das ist Sichem. Und diese Steine hier vorne sind wohl antike Ausgrabungen, die auf die alte Stadt Sichem zurückgehen. So, das Problem an dieser oder das Problem jetzt weiter ist, Abimelech war mit seiner Schlägertruppe nicht so gründlich. Es überlebt einer. Jotham. Jotham überlebt und er hört, dass die Bewohner von Sichem den Abimelech zum König gemacht haben. Jetzt geht dieser Jotham auf diesen Berg dort oben drauf, stellt sich dahin und ruft: Hört mir zu, ihr Bewohner von Sichem. Und dann fängt er an, eine Fabel zu erzählen. Also eine Fabel ist, wenn man Pflanzen, Tiere oder sonst irgendetwas nimmt, die reden miteinander und dann ist die Situation ist schlecht und am Ende kommt etwas Gutes dabei heraus, was man daraus lernen kann. Und dieser Jotham nimmt jetzt diese Fabel und sagt, es sind Bäume, die wollen einen König haben und die gehen zuallererst zum Olivenbaum, zum Ölbaum und sagen, hey, möchtest du nicht unser König sein? Dann sagt der Olivenbaum, auf gar keinen Fall will ich das. Sagt er, ich will ja nicht dieses schöne Öl und diese Fettigkeit, die Ehre für Götter und Könige weitergibt. Das will ich auf gar keinen Fall lassen, nur damit ich euer König bin. Ganz geknickt gehen diese Bäume weiter und kommen zum Feigenbaum und sagen, willst du unser König sein? Sagt der Feigenbaum, auf gar keinen Fall will ich euer König sein, weil dann musste ich ja meine süßen, leckeren Früchte einfach weglassen, nur damit ich euer König bin und dass ich über euch herrsche. Sie gehen weiter, kommen zum Weinstock und sagen, komm, sei bitte unser König. Dann sagt der Weinstock, auf gar keinen Fall will ich euer König sein, weil dann müsste ich ja meine Trauben, mein Wein, das, was Menschen, Götter und Könige erfreut, das müsste ich ja alles weglassen. Und jetzt kommt so der Rest vom Fest so gefühlt so, dann kommen sie zum Dornenstrauch und sagen, komm, sei bitte unser König. Und der Dornenstrauch sagt, oh, klar, will ich euer König sein. Aber kommt unter meinen Schatten. Und wenn nicht, wird von meinen Dornen Feuer ausgehen und es wird alle Bäume verbrennen, sogar die Zedern auf dem Libanon. Die Zedern auf dem Libanon waren sehr, sehr wertvolle Bäume, die zum Beispiel für den Bau vom Tempel genutzt wurden. Der Jotham erzählt diese Geschichte so weiter und dann sagt er, Leute, ihr Bürger von Sichem, wenn ihr gut gehandelt habt, dass ihr den Abimelech die Hand gestärkt habt, dass er das Haus meines Vaters so verunehrt, meine Brüder alle umbringt auf einen Schlag, wenn ihr gut gehandelt habt damit, dann habt Freude an Abimelech. Und er soll Freude an euch haben. Wenn aber nicht, soll Feuer ausgehen von Abimelech auf euch und das Feuer von euch soll Abimelech verzehren. Abimelech regiert dann 3 Jahre über Israel und nach diesen 3 Jahren schickt Gott einen bösen Geist zwischen Abimelech und den Bürgern von Sichem. Und dieser Geist ist ein Geist der Streitsucht, der Hinterlistigkeit. Und hier beginnt der Anfang vom Ende. Die Bürger von Sichem bestellen sich tatsächlich genau die gleichen Leute, wie damals der Abimelech sich bestellt hat, damit er seine Brüder tötet. Und die bestellen so ähnliche Leute, um die Handelswege, die dann zum König immer hinführten, um die zu belagern und den König zu berauben. So, und das bekommt dieser Abimelech dann so langsam mit. Und dann kommt noch was hinzu, dann kommt Gaal. Das ist ein Mann aus dem Haus Ebeds. Das ist einer der Nachkommen von dem, der Sichem gegründet hat. Und dieser Name Gaal bedeutet Abschaum oder Ekel. Also wenn ihr Kinder bekommt, hütet euch vielleicht vor diesem Namen. Und dieser Abschaum kommt mit seiner ganzen Truppe, auch mit seinen Brüdern, in diese Stadt rein von Sichem. Ne? Und dann fängt er langsam an, das Herz dieser Menschen für sich zu gewinnen. Und dann ist doch alles super und sie gehen raus aufs Erntefeld und sammeln sich Trauben und machen Wein draus und dann kommen sie und feiern ein großes Erntefest. Ja, und dann sitzt der Wein ganz locker und dann wird sich einen richtig gebechert und dann kommt natürlich der Mut in einem hoch. Und dann sagt dieser Gaal, wer ist denn hier dieser Abimelech? Ihr solltet lieber mir nachfolgen, ich bin der wirkliche Nachkomme von Sichem. Und wenn ich könnte, würde ich den Abimelech herausfordern, dass der mal mit seinen Truppen kommt, dann würde ich ihn bekämpfen und ihn weg, also hier mal aus Sichem und allem hier rausschmeißen. Das Problem ist immer nach so einem Weingenuss am nächsten Morgen, wenn du dann nüchtern bist, dann sind deine Worte aber schon gefallen. So, jetzt kommt dieser Abimelech an das Stadttor mit dem Stadtoberhaupt. Und dieser Stadtoberhaupt Sebul, der ist ein Freund von Abimelech. Und der ist richtig sauer geworden und hat dann in dieser Nacht noch dem Abimelech die Nachricht geschickt, hör mal, hier ist einer, der will dir irgendwie den Thron streitig machen. Komm mal schnell mit deinen Soldaten hier hin und beseitige mal den Typen hier. So, jetzt kommt dieser Gaal nach draußen morgens an das Stadttor und guckt. Auf einmal kommen Soldaten von dem Berg herab und Soldaten von der Terebinte auf der Straße entlang. Das ist schon sehr, sehr spannend. Wo war der Jotham und was hat er gesagt und wo haben sie ihm den König gemacht? Was war der Fluch? Denkt mal vielleicht einfach drüber nach. Also sie kommen von diesen zwei und von mehreren Seiten und dann sagt der Sebul, du hast gerade dein Maul gestern Abend richtig vollgenommen, ne? So, jetzt geh, kämpf mal gegen ihn. So, und er kommt und muss dann halt jetzt, nimmt seine Soldaten, sie kämpfen gegeneinander, der Gaal und seine Brüder erfahren eine große Niederlage und viele werden getötet und er muss fliehen. Und am nächsten Tag kommt das Volk von Sichem auch raus, geht auf die Felder und Abimelech nimmt seine Truppen, verteilt die so ein bisschen und nimmt einen Teil, der dann auf die Felder geht. Die töten dort alles und jeden, wer da auf diesem Feld von diesen Bewohnern von Sichem ist. Dann geht Abimelech in die Stadt rein und in dieser Stadt von Sichem gab es früher einen Turm oder eine Burg. Und diese Burg hatte einen Festsaal, der dem Gott Baal Berit gehörte sozusagen. Die Bewohner sehen, jetzt wird's eng und ganz viele rennen in diese Burg hinein, verschanzen sich dort in diesem Festsaal von diesem Götzen. Abimelech kommt dahin, sieht, er kommt da nicht so rein, sagt, Männers, kommt mal mit. Sie flitzen eben in den Wald, der haut sich ein paar Äste ab, nimmt sich die auf die Schulter zurück. Und sie legen die Äste und die Bäume oder was auch immer da alles war, legen sie an diesen Saal dran und räuchern 1000 Menschen einfach aus. 1000 Menschen. So, was passiert oft, wenn man in diesen, ich sag jetzt mal, in diesen Blutrausch verfällt? Deine Wahrnehmung, die geht komplett weg. So, dieser Abimelech denkt, alles klar, Sichem gehört auf jeden Fall wieder mir, aber ich habe jetzt gerade meine ganzen Soldaten zusammen, oder ich weiß nicht, was seine Motivation war, das steht da nicht, aber er geht in die Stadt, die etwas weiter entfernt ist, geht nach Thebez. So, und in dieser Stadt steht tatsächlich auch so ein starker Turm in der Mitte. Abimelech denkt, gleiches Spiel, gleiches Glück, ich werde einfach auch wieder dran gehen und wieder alles voller Bäume und Äste drumherum legen, zünde das an und räuche die auch wieder aus. So, jetzt kommt er an diesen Turm dran und bekommt das Ding auf den Kopf. Weil eine Frau oben auf dem Turm steht und einen Mühlstein einfach hinunterwirft und Abimelech kriegt das Ding auf den Kopf. Und die hatten schon Gewicht, also der jetzt hier ist ungefähr 1,45 Meter. Im Durchmesser. Weiß jemand, was ein Mühlstein ist? Ja, Martin? Etwas zu mahlen, ne? Genau. Man hat Getreide genommen Und man hat Getreide gemahlen damit, entweder übereinander oder auch, dass man das mit dem Loch so einen Stock hineinmachen konnte und das dann drehen konnte, so, ne? Dann konnte man das Getreide mahlen. Genau. Die Reaktion, also wie das auch in der Bibel steht, ne, die Reaktion seiner Soldaten, die ist wirklich also sehr, sehr denkwürdig. Sie stehen, sehen, oh, Abimelech ist tot. Na, dann gehen wir halt einfach nach Hause. Ja, also, und dann ist die Geschichte da einfach zu Ende. Beziehungsweise steht hier im letzten Vers, von Kapitel 9, vorletzten und letzten. So vergalt Gott dem Abimelech das Böse, das er an seinem Vater getan hatte, als er seine 70 Brüder ermordete. Ebenso vergalt Gott alle Bosheit der Männer von Sichem auf ihren Kopf und der Fluch Jotams, des Sohnes Jerubbaals, das ist Gideon, kam über sie. So, und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Geschichte war für mich jetzt bei der Vorbereitung extrem herausfordernd, weil ich dachte so, was soll ich denn bitte aus dieser Story rausnehmen, sodass ich die Menschen damit ermutigen kann? Oder dass Gott etwas gebrauchen kann, um in euer Herz hineinzureden? Ich habe mir Gedanken gemacht und mir kamen ein paar Dinge, die möchte ich gerne mit euch teilen. Zum Ersten die Bedeutung der Lebensgeschichte. Gideon, der Vater von Abimelech, sagt zum Volk am Ende, der Herr soll über euch herrschen. Aber das Problem ist, er erschafft einen Götzendienst oder beziehungsweise anders gesagt, er erschafft einen ähnlich falschen Gottesdienst. Der nächste Schritt ist dann, Gideon stirbt und die Menschen richten ihr Leben nach einem Gott aus, der ähnlich heißt. Baal Berit ist Herr des Bundes. Abimelech wird als der Bruder der Bewohner von Sichem betitelt und anerkannt. Deswegen neigt sich das Herz ihnen zu. Und ich finde das so spannend, warum klingt das alles so ähnlich? Was ist der Unterschied zwischen einem richtigen, wahren Gottesdienst und einem falschen Gottesdienst? Was würdet ihr sagen? Das Anbetungsobjekt? Noch war irgendwas? Falscher Gott, aber es ist das Gleiche. Genau, aber was ist das Resultat daraus, was am Ende bei rauskommt? Genau, und das bedeutet eigentlich einfach in einem Wort die Frucht. Ja? Das, was am Ende bei rauskommt. Also das Resultat des Gottesdienstes, das Resultat deines Lebens mit Gott beschreibt, ob dein Gottesdienst, also dein Leben, mit dem wahren Gott übereinstimmt oder nicht. Abimelech, der Sohn dessen, der diesen falschen Gottesdienst eingeführt hat, steht hier als Frucht für diesen falschen Gottesdienst. Warum komme ich darauf? Welche Bäume hat der Jotam erwähnt? Tragen wir mal kurz zusammen. Welche Bäume hat er erwähnt? Olivenbaum? Feigenbaum? Weinstock. Was haben diese drei Bäume gemeinsam? Sorry. Früchte. Alle drei Bäume bringen Früchte. Was bringt denn? Und diese Früchte, die stehen in der Bibel immer wieder für Ehre, für Segen, für Heilung und für Freude. Nachdem wir diese Geschichte jetzt kennen, welche Pflanze fehlt noch? Der Dornenstrauch. Trägt der Dornenstrauch Früchte? Nee. Wie definiert sich Abimelech selber mit seinen Handlungen und was hat das zur Folge? Wenn wir uns diese gesamte Geschichte anschauen, seine Handlungen und so weiter, dann können wir viele Dinge herauslesen. Stolz, Hochmut, Egoismus, Skrupellosigkeit, Gewalt, Gier, falsche Wahrnehmung, Hinterhältigkeit, Blindheit und am Ende Tod. Und ich habe das mal mit dieser Geschichte versucht zu verknüpfen. Als erstes, Abimelech fordert in seinem Stolz seine Königsherrschaft. In seinem Hochmut, also das heißt, ich stehe über andere, sagt er, ich weiß, wie es geht. Ich habe den Durchblick, ihr solltet mich wählen. Skrupellose Menschen heuern skrupellose Menschen an. Mit dieser Gier zerstört er seine ganze Familie, alle seine 70 Brüder. Eine Gewaltherrschaft erschafft niemals Liebe. Eine Gewaltherrschaft erschafft Angst. Ja, es ist vielleicht ein Gehorsam, aber es ist nichts aus Liebe. Und deswegen muss Wahrheit weichen, weil Jotham, der die Wahrheit ausgesprochen hatte, musste vor seinem Bruder fliehen. In seiner falschen Wahrnehmung bekommt er gar nicht mit, wie seine Untertanen sich gegen ihn stellen oder ihn hintergehen. Mit seiner Hinterhältigkeit, und das wird in diesem Text mehrfach erwähnt, dass er einen Hinterhalt legt, bringt er wieder sein eigenes Volk um. Und in seiner Blindheit stellt er sich unter die Festung oder unter diesen Turm, wo die Frau den Mühlstein einfach mal auf seinen Kopf werfen kann. Und das Interessante ist, dass selbst David, ich meine im 2. Samuel, selbst David, König David beschreibt später, wo er dann zu Joab dann sagt und mit ihm schimpft, sagt er so, ey, seid ihr doof? Wieso geht ihr so nah an die Mauer von dem Feind dran? Das ist doch logisch, dass die euch dann einfach mit den Pfeil und Bogen dann einfach töten können. Ist das nicht so, wie Abimelech sich an den Turm stellt und die Frau einen Mühlstein auf seinen Kopf warf? Ne? Also David nimmt die gleiche Situation, die hier passiert ist, nimmt er und als negatives Beispiel. Also Abimelechs Frucht war Feuer aus dem Dornenbusch, der alles um sich tötete und am Ende selbst Feuer fing. Was zeigt mir dieser Lebensbericht? Genau, bitte bring niemanden um. Ja, also nicht das wortwörtlich nehmen, was da geschrieben steht. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, passiert es vielleicht trotzdem, dass ich Menschen töte? Wahrscheinlich wird hier auch niemand irgendwie den Anspruch haben, so eigentlich habe ich blaues Blut in mir und ich sollte jetzt die Königsherrschaft in Norwegen antreten. Und dafür muss ich jetzt erstmal ein paar Thronfolger erstmal umbringen. Aber die Geschichten des Alten Testaments stellen sehr oft etwas leider auch sehr real dar, was aber tatsächlich häufig in uns vorgeht. Beziehungsweise, was wir mit unserer Zunge, was wir mit unseren Worten einander antun können. Bin ich vielleicht stolz und stelle mich gegenüber anderen hervor? Bin ich vielleicht hochmütig und setze andere herab? Reagiere ich vielleicht skrupellos, um meine Wünsche und Ziele zu erreichen? Wende ich vielleicht Gewalt, und das ist in heutiger Zeit tatsächlich sehr oft auch psychischer Natur, wende ich diese Gewalt an, um meinen Gegenüber mit Angst und in Schach zu halten? zeige ich vielleicht meinen Mitmenschen nach außen ein freundliches Gesicht und drehe mich um und steche ihn gefühlt von hinten einfach ab. Im ersten Moment würden wir sagen, nein, auf gar keinen Fall. Also wir sind alle zivilisiert und dazu sind wir auch noch christlich. Aber Gott warnt tatsächlich in seinem Wort immer wieder davor, welchen höllischen Schaden, und er sagt sogar, die Zunge ist entzündet von der Hölle, welchen höllischen Schaden unsere Zunge, unsere Worte anrichten können. Und ich sage euch ganz ehrlich, jeder von uns hier, ob im Stream oder hier, ist egal, jeder Mensch hat die Fähigkeit und die Waffe dafür, einen anderen Menschen zu töten. Jeder. Und wenn ich mir dann noch die zum Teil so die Kommentare unter gewissen Beiträgen, das können wirklich die frommsten Beiträge überhaupt sein, auf YouTube und Co., wenn ich mir das da durchlese, dann wird dir schlecht. Wie lieblos, wie radikal Menschen einfach, ohne den Gegenüber noch zu kennen, richtig niedermachen. Und das war einer der ich sage jetzt mal Hauptgründe, da stehen auch bestimmt mehr dahinter, aber warum seit Corona, seitdem so viel online passiert, seitdem steigt die Zahl der Selbstmordrate immer weiter in die Höhe und vor allem bei jungen Menschen. Und deswegen, ihr lieben Eltern, das ist jetzt einfach mal so ein Satz nebenher und den sage ich mir persönlich auch, achtet so sehr darauf, was eure Kinder mit dem Smartphone sich anschauen, beziehungsweise wo sie unterwegs sind. Und ich weiß, ihr könnt nicht alles kontrollieren. Und deswegen sage ich es nochmal an euch, die ihr etwas jünger auch seid, ne? Und an uns alle, die wir alle ein Smartphone haben, passt darauf auf, was das Ganze, was der Content des Ganzen ist. Aber auch im Gemeindekontext kann das unfassbar gefährlich werden, weil über allem einfach so ein vermeintlicher christlicher Deckmantel gelegt wird. Und da haben wir leider keine Einzelfälle, wo es darum geht, wo von Leitern, von Menschen untereinander in der Gemeinde, wo es darum geht, dass man mit Macht, mit Stolz, mit Hinterhältigkeit Menschen wirklich tötet. Und ich weiß, das klingt jetzt irgendwie alles immer sehr dunkel und duster, aber ich möchte trotzdem einen Punkt mitgeben, der sehr, sehr wichtig ist, weil das ist die Lösung. Weil das ist die Lösung. Zum Beispiel, und das fand ich so, so interessant, was Jesus hier in Matthäus 7 bei seiner Bergpredigt sagt. Er warnt in seiner Bergpredigt vor falschen Propheten, aber er sagt, hüte dich vor diesen Menschen, die in Schafskleidern kommen. Schön muckelig, nicht aneckend, schön weich, die da kommen, aber innerlich reißende Wölfe sind. Und ich fand das so spannend, wie das einfach so perfekt zu dem passt, zu diesem Lebensbild von Abimelech und dem, was der Jotham da gesagt hat. Er sagt, an ihren Früchten werdet ihr erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen? Also Jesus benutzt die gleichen Pflanzen. Sammelt man Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? Ja, also Menschen können nach außen hin etwas ganz anderes zeigen und darstellen, wie sie innerlich sind. Und die Frage ist, laufe ich Menschen nach, die mit ihrem Leben, also mit ihrer Frucht sozusagen, einen falschen Jesus predigen, werde ich Feuer fangen und am Ende ist der Tod. Oder auch die Herausforderung an diejenigen, die vielleicht in der Gemeinde hier vorne stehen, aber auch ganz normal, die ihr hier in eurem Leben als Christen unterwegs seid: Predige ich einen mit meinem Leben einen Jesus, der sich so nicht in der Bibel vorstellt, geht Feuer von mir aus und verbrennt mein Umfeld und am Ende mich selber. Wer oder was definiert denn den richtigen Gottesdienst und den richtigen Jesus? Und das Spannende ist auch an diesem Lebensbild von Abimelech, was der Jotham sagt: Er nimmt ja den Weinstock als Beispiel. Und was sagt Jesus selber in Johannes 15? Und da ist die Aufforderung an uns: Lies den Lebensbericht von Jesus. Weil dann, nur dann kannst du den wahren Jesus in deinem Leben predigen. Und Jesus sagt: Ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock. Und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Welche Perspektive kann ich mitnehmen? Nur ein Leben mit dem wahren Jesus bringt bleibende Frucht. Und ich sage dir oft, höre ich es, dass Leute dann manchmal dann kommen und fragen: Ich kann nicht beten. Was soll ich sagen? Was soll ich tun? Mir geht so schlecht. Und natürlich gibt es nie irgendwie so diese Zacklösung, instant. Aber Jesus sagt: Ey, bleib in mir. Komm zu mir. Lies das hier. Und ich werde dich mir zeigen. Und ich werde dich dir zeigen. Und nur so funktioniert es. Es gibt nichts anderes. Und deswegen kannst du einfach mit ihm reden, so wie ich jetzt gerade mit euch rede. Sag Jesus einfach, was du denkst, was du fühlst, wie es dir gerade geht. Jesus weiß es und nimm sein Wort, lies es. Und das Wichtige ist, vertrau ihm. Und auch wenn es dir gerade in dieser Situation nicht so geht, dass wenn du sagen willst: Yo, ich lese die Bibel gerade rauf und runter und ich habe da so Freude dran und so weiter, darum geht es gar nicht. Es geht aber um diesen Schritt, dass du sagst: Jesus, ich möchte dir vertrauen. Ich möchte dir vertrauen. Und dann geh in sein Wort, geh ins Gespräch mit ihm. Und das zeigt, dass du dich dann halt vor diesem Gott, dass du dich vor diesem Gott demütigst. Denn nur so bringt er in dir und aus dir die Frucht, die wirklich Gutes hervorbringt, die bleibend ist. Dein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Das bedeutet, dass du vielleicht davor bewahrt bleibst, dass Hochmut in dir zu hoch wird und du zu Fall kommen wirst. Gibst du dein Leben Jesus ab, bleibst du davor bewahrt, dass du am Ende zu diesem großen Fall kommst. Du darfst dich zu Gott wenden, du darfst dich vor ihm demütigen. Und das Schöne ist, dass Gott dich einfach immer, immer zu jeder Zeit annimmt, wenn wir es aus reinem Herzen vor ihm tun. Wir wollen jetzt zusammen beten. Und wenn du möchtest, lade ich dich jetzt ganz herzlich dazu ein. Du darfst gerne ein Gebet sprechen. Und danach wollen wir dann auch dieses Lied singen, ein Leben gegeben. Und ich weiß nicht, vielleicht bewirkt Gott in deinem Herzen gerade etwas, wo du denkst, so, ich sollte vielleicht mal wieder. Und du kannst in deinem Gebet, kannst du das ganz, ganz frei sagen. Oder du kannst ein Lied, ich habe mal gehört, dass einer sagte, Lieder sind oft Gebete, die wir sprechen. Ist, glaube ich, nicht immer so, aber häufig ist es so, wenn diese Lieder mit so einem tiefen Sinn gesungen werden können. Und du kannst dann Jesus sagen, ich möchte dir ab jetzt, ab heute, ich will dir mein Leben geben, ich will dir vertrauen. Lasst uns dazu aufstehen. Amen.